RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Wir beschäftigen uns heute mit einem gefährlichen Gedanken, der nahe liegt, wenn wir in eins der vielen Gartencenter gehen und da die Bienen sehen auf den Schildern. Wenn wir wüssten, wie intelligent sie sind, dann würden wir es uns mit den Bienen nicht verscherzen wollen.
Es geht ihnen in der Tat sehr schlecht und insbesondere, weil wir eben eine Art von Landwirtschaft betreiben, bei denen sehr viele Gehirndrogen eingesetzt werden. Ihre Intelligenz wird damit natürlich auch gefährdet, dass sie nicht mehr lernen können, dass sie nicht mehr navigieren können, dass sie nicht mehr soziale Tanzkommunikation machen können.
Es ist bedingt furchteinflößend, wenn ein ganz junger Mensch rumruft, die Erde würde in 2-3 Jahren untergehen, weil man sich denkt, naja gut, woher weiß er das? Oder schön, wenn er sich so aufregt. Aber die kleineren Zeichen, die manchmal einen reichlich apokalyptischen Eindruck machen, die sind etwas, was zumindest mich gelegentlich sehr, sehr beeindruckt. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie viele Bienen es noch gibt oder dass es Bienen sehr, sehr schlecht geht. Darüber werden wir heute mit einem Mann reden können, der sein Berufsleben, seine akademische Karriere den Bienen vor allen Dingen gewidmet hat. Das heißt, eigentlich ist sein Feld die Zoologie und die Neurobiologie. Er war bis 2008 Leiter des Neurobiologischen Instituts der Freien Universität Berlin, Professor Dr. Randolf Menzel. Die Intelligenz der Bienen hieß ein Buch, das er 2016 mit Matthias Eckhold vorgelegt hat. Selbstverständlich haben Sie wissenschaftlich noch viel mehr publiziert, Herr Professor Menzel, aber mich interessiert dieser Begriff der Intelligenz zuallererst. Man würde normalerweise denken, wenn man als Kind Kontakt hat, als junger Erwachsener Kontakt hat, denkt man, das ist halt was, was fliegt und summt. Was hat Sie am deutlichsten davon überzeugt, dass es bei Bienen eine gehörige Intelligenz gibt?
Nun, in der Tat. Also das sind ja nun kleine Tiere und haben kleine Gehirne. Und kleine Gehirne sollten dumm sein. Und daher ist es schon ein gewisserweise gefährlicher Gedanke, wenn man sagt, die Bienen haben eine Intelligenz, die es wert ist, mit diesem Namen belegt zu werden. Also mit eine Art Gehirnleistung, die zu besonderen Sorten von Verhaltensweisen führen, in einem sozialen Kontext, also in einem komplexen Zusammenhang. Und wenn wir dann sagen, na ja, wir belegen das mit einem Begriff, den wir normalerweise zwischen uns Menschen austauschen. Ein Mensch ist mehr oder weniger intelligent und die Schule sorgt dafür, dass die Intelligenz gesteigert wird und es wird benotet und es wird in Ränge geteilt und dann gibt es eben besonders Intelligente. Und natürlich würden wir das auch auf Tiere übertragen, aber dann denken wir, naja, ein Tier muss schon ein ganz schön vergleichbar großes Gehirn haben, damit es etwa so eine Intelligenz haben könnte, die man überhaupt so bezeichnen könnte. Nun, das ist aber nicht so, denn die Intelligenz ist natürlich etwas, was immer auf die besondere Art ausgelegt ist. Wir würden also eine Honigbienenintelligenz haben.
Herr Professor Menzel, bei Hunden beispielsweise, da sagt man, dieser Hund ist besonders intelligent, jener ist nicht so wahnsinnig intelligent. Das hat oft damit zu tun, wie lernfähig ist das entsprechende Tier. Und bei einer Biene hätte ich ja jetzt den Eindruck, die fliegt von Blüte zu Blüte, die bestäubt da vor sich hin. Das heißt eigentlich in so einer ganz normalen Abendrunde, wo kein zoologischer und neurobiologischer Experte wie Sie anwesend ist, würde ich sagen, da läuft einfach ein genetisches Programm durch. Die macht, was sie macht.
Ja, und das ist falsch.
Diese Sicht
ist in der Tat nicht korrekt, weil die Bienen nämlich eben nicht genetisch auf ganz bestimmte Pflanzen vorprogrammiert sind. Sie können alle lernen. Wenn diese Pflanze Pollen oder Nektar liefert, dann lernt die Biene, dass sie diese Pflanze eine bestimmte Blütenfarbe hat, dass sie einen bestimmten Duft hat, dass sie ein bestimmtes Blütenmuster hat, dass sie in einer bestimmten Weise manipuliert werden muss, damit man ganz schnell an den Nektar rankommt oder den Pollen herauskehren kann. Das sind alles recht komplizierte Lernvorgänge. Und das ist in der Tat ein Maßstab für Intelligenz, auch bei Bienen, dass sie außerordentlich viel lernen, wenn sie als einzelnes Tier unterwegs sind und dieses komplizierte Bestäubungsgeschäft machen. Aber es gibt natürlich noch eine andere Intelligenz und das macht das Besondere bei den Bienen aus, dass sie nämlich in einer sozialen Gemeinschaft leben, bei der sie voneinander lernt. Sie sind Tiere, die in der Lage sind, sich gegenseitig etwas mitzuteilen, was erfolgreich war. Das ist der Tanz. Das ist eine wesentliche Form, in der sie also zum Beispiel als eine Lehrerin auftritt. Sie hat erfolgreich Nektar und Pollen gesammelt. Jetzt kommt sie zurück und das Volk ist darauf angewiesen. Es hat Bedarf dafür. Und dann ist sie motiviert, eine sehr spezifische Information zu geben.
Wenn wir wüssten, wie intelligent sie sind, würden wir es uns mit den Bienen nicht verscherzen wollen, heißt unser gefährlicher Gedanke. Dann fragt man sich als nächstes, was könnte die größte Gefahr sein, die von so einem Bienenvolk ausgeht? Und dann kommt das ins Spiel, was ich aus Comics kenne oder aus Horrorfilmen. Also der Bienenschwarm greift einen einzelnen Menschen an. Wenn Sie sagen, die sind intelligent, dann würde das bedeuten, dass solche Absprachen, das ist unser Angriffsziel. Wir vereinigen uns und greifen diesen Hund, diesen Mensch oder was auch immer an. Das müsste dann ja möglich sein.
Naja, also das ist ein Vorgang, den die Bienen tatsächlich auch anwenden. Wenn sie ihr Volk verteidigen, dann kann eine einzelne oder wenige Bienen können zum Beispiel erleben, dass etwas passiert, das Volk gestört wird, dass zum Beispiel ein Bär kommt und das ganze Volk sozusagen den Kasten umwirft oder den Baum öffnet und so. Und dass dann auf die Weise das ganze Volk zum Angriff übergeht. Das ist ein angeborenes Verhalten. Das brauchen die Bienen nicht lernen. Das würde ich nicht zu ihrer Intelligenz zählen.
Aber das ist interessant, dass Sie das sagen, Herr Professor Manzer, weil das heißt, woher können Sie das so genau sagen? Vielleicht vorher eine Frage, bevor Sie uns da erklären, wie Sie das rausgefunden haben. Faszinierenderweise sollen Sie mindestens an einer Stelle Ihres forscherischen Lebens mindestens 3 Wochen mit einer einzelnen Biene nicht verbracht haben, aber sich doch um diese Biene gekümmert haben, diese Biene erforscht haben. Da frage ich mich alleine, wie hält man die denn auseinander?
Naja, also zuerst mal kann man den Bienen Nummern geben.
Und das, also draufkleben?
Ja, wir kleben ihnen Nummern auf. Oder Karl von Frisch hat ihnen Farbpunkte drauf gemalt und hat sich ein Farbpunktesystem ausgedacht.
Wie lassen die sich das eigentlich gefallen? Muss man die dazu betäuben? Oder?
Nein, gar nicht. Also auch die Königin, wenn die Königin von dem Imker ein Nummernschild bekommt, muss er sie nicht betäuben. Dann nimmt er sie in ein Gläschen mit einem Netz.
Ja, das können natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Ja. Sie haben das jetzt gerade so händisch vorgemacht, also man nimmt die dann, weil das würde ich ja normalerweise für ein gefährliches Spiel halten, so eine Bienenkönigin da irgendwo rauszunehmen.
Ja, auch eine Arbeiterin würde sich nicht einfach so mit der Hand anfassen lassen, die würde dann auch stechen, das mag die auch nicht. Das ist aber nicht weiter schwierig, da hat man so ein Röhrchen, da ist oben ein Netz drauf, dann das Röhrchen hat einen Stempel und dann lässt man die Biene da reinlaufen, nimmt den Stempel, schiebt ihn vor, dann arrangiert man sie unter dem Netz so, dass ihr Mittelteil, der Mittelkörper, schön da nach oben zeigt und dann klebt man ihr ein Nummernschild auf oder malt ihr was auf. Diese Nummern aufmalen, die kann man ihr auch machen, wenn man sie einfach an einer Futterstelle belohnt, dann sind sie ganz ruhig, sehr konzentriert, nur auf ihre Aufnahme von der Zuckerlösung und dann malt man ihnen die Punkte, das Punktmuster oben drauf. Das habe ich viele, viele tausende Male gemacht in der Tradition von Frisch und das ist ein wunderbares Erleben, auch sozusagen jetzt ein Tier als einzelnes aus Tausenden wiederzuerkennen und darauf zu achten, was es zum Beispiel im Verlaufe einer komplizierten Lernaufgabe über eine längere Zeit erlernt, die Unterscheidung zustande bringt, Kategorien bildet und immer wieder zurückkommt, weil es motiviert ist, an dieser Stelle belohnt zu werden.
Mhm. Trotzdem haben Sie ja jetzt gerade den Unterschied gemacht. Sie haben gesagt, das eine ist Intelligenz, das Weitergeben einer bestimmten Information, dieser oder jene Flug war erfolgreich. Und da müssen wir noch dazu sagen, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das so, dass damit eben nicht der direkte Flug der Biene von A nach B gemeint ist, sondern dass womöglich andere Wege genommen werden, so wie wir das auch machen, wie wir nicht sagen, ich gehe jetzt direkt darüber zu dem Kiosk oder zu dem Supermarkt, sondern ich nehme da hinten, weil das ist besser, wenn ich daher gehe. Das sagen Sie, ist der intelligente Vorgang. Aber wie kann man dann herausfinden, dass der Angriff der Biene auf einen möglichen Feind, von Ihnen angesprochen, der Bär, dass der tatsächlich genetisches Programm ist?
Nun, das findet man dadurch heraus, dass man das Signal sucht, was dafür verantwortlich ist. Und die Biene erzeugt, wenn sie sticht, erzeugt sie außerdem einen Duft. Und dieser Duft regt andere Bienen zum Angriff an. Und das ist eine ganz bestimmte chemische Substanz. Und diese chemische Substanz, die liegt in ihr sozusagen in Reserve für diesen genetisch programmierten Angriffskoordination. Und daher muss sie das nicht lernen. Sie hat das bereits schon in ihrem genetischen Programm verankert, dass sie ja das Gift, was sie selbst trägt, die anderen auch tragen. Und wenn sie stechen, dieses Gift eben dann dazu sie alarmiert, auch zu stechen, auch anzugreifen. Das ist etwas, was er allein schon aus der Geschwindigkeit, mit der das erfolgen muss, und der Tatsache, dass sehr viele Tiere dabei koordiniert werden müssen, dass dieses nicht jetzt in sinnvoller Weise gelernt werden kann. Ja? Ich würde da an der Stelle sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, wenn es um bestimmte sichere soziale Kommunikationssysteme gehen soll, zum Beispiel, dass die Larven gefüttert werden müssen, dass junge Tiere dafür verantwortlich sind, die Königin zu füttern, damit sie überhaupt so viel Eier legen kann. All diese ganz wesentlichen sozialen komplexen Zusammenhänge, die sind alle genetisch vorbereitet. Die werden nicht gelernt. Das wäre viel zu riskant. Insofern kann man sagen, Bienen sind dumm, wenn sie in der Gemeinschaft sind. Und intelligent, wenn sie einzeln sind. Der Tanz ist in der zwar eingebettet in die soziale Gemeinschaft, weil er praktisch nur im Volk stattfindet. Aber der Lern-Lehr-Vorgang ist einer, der sich auf einzelne Tiere bezieht. Eine tanzt zum Beispiel und die wird von 5 oder 3 oder 10 anderen Bienen beobachtet.
Sie sitzen ja nicht hier als passionierter Imker, der Sie auch sind, sondern vor allen Dingen als Wissenschaftler, als Zoologe und Neurobiologe. Ich weiß, dass Professor Ludwig Huber aus Wien auf der deutschen Sachbuch-Bestsellerliste stand mit seinem Buch über das rationale Tier, wo es darum ging, zu welchen kognitiven Leistungen sind die unterschiedlichsten Tiere in der Lage. Sie interessiert ja nicht jetzt nur darzustellen, wie das bei der Biene ist, sondern sie interessiert ja das größere Bild. Und was ist dann Ihre größere These? Also, dass wir Intelligenz nicht unbedingt erkennen, weil wir sie gleichsetzen mit unserer? Oder was wäre das?
Naja, also ist schon richtig. Es ist ja in gewisser Weise ein gefährlicher Gedanke, zu sagen, die Bienen sind intelligent, weil wir sie dann automatisch, weil wir denselben Begriff verwenden, wie wir untereinander verwenden, weil wir dann sozusagen einen Vergleich herstellen. Aber ich glaube, erstmal muss man sagen, dieser Begriff darf nicht auf den Menschen allein begrenzt sein. Es ist sinnvoll, von Leistungen zu sprechen, die mit besonderen Fähigkeiten des Lernens und besonderen Fähigkeiten des Regelextrahierens aus dem Lernvorgang auch im sozialen Zusammenhang erwachsen. Das ist eine für das Tier, Biene, eine besondere Leistung. Und die ist eine Bienenintelligenz. Die Gefahr ist also gebannt. Wir brauchen keine Gefahr hinter diesen anspruchsvollen Bezeichnung der Bienen vermuten, sondern wir können sagen, ja, sie haben als Einzeltier, wenn sie alleine draußen im Gelände arbeiten, ein hohes Maß von lernbezogener Intelligenz, das sie einsetzen, um ein kompliziertes Geschäft zu erledigen, nämlich die Bestäubung. Sie teilen etwas mit, was die Bienen mit ihrem eigenen Gedächtnis, nämlich das Gedächtnis der Landschaft, verbindet. Das ist eine Fluganweisung. Fliege nach Südwesten 350 Meter. Das ist leicht sozusagen zu verstehen, aber es muss sie ja auch schon lernen. Und jetzt kommt der intelligente Schritt. Jetzt nimmt sie diese Information und verwendet sie, um einen Ort zu bestimmen in ihrem Gedächtnis. Heißt das, dass die Biene jetzt etwas erwartet, dass der Flugweg in einer bestimmten Weise über bestimmte Landmarken führt, dass sie erwartet, dort das zu finden, was sie von der Tänzerin mitgeteilt bekommen hat? In der Tat, sie erwartet es. Und sie kann dann auch die nicht erfüllte Erwartung mitteilen.
Aber nochmal, Professor Manzel, 50 Jahre Arbeit mit Bienen. Man kann doch das Bienenhirn beispielsweise ja beinahe nicht sehen. Also ich glaube, das ist auf dem MRT ist das doch nur ein Pixelchen. Wie haben Sie das, was Sie auch gerade wieder geschildert haben, wie konnte man das herausfinden? Also wie konnten Sie feststellen, das ist die Intelligenzleistung, das ist das Angeborene und wir sehen es an diesem Verhalten, an jenem Verhalten?
Nun, also das, wenn man nur an den Verhalten interessiert ist, dann kann man die Experimente so anlegen und da sind die Bienen unglaublich kooperativ, weil sie mit ein bisschen Zuckerlösung zu allem zu bewegen sind und dann natürlich die tollsten Sachen entdeckt werden können. Wenn man natürlich jetzt rausbekommen will, was im Gehirn dann passiert und an welchen Stellen und wie das ist, was ist denn jetzt die Gedächtnisbildung? Kann ich das beobachten? Und das war meine besondere Thematik über viele Jahrzehnte und da ist die Biene ebenfalls in einer Weise kooperativ, was geradezu frappierend ist. Also sie kann, auch wenn sie unter dem Mikroskop ist, eingeklemmt natürlich, die darf sich dann nicht wegbewegen, das ist dann bei starken Vergrößerungen, kann man ihr Gehirn beobachten mit hoher Auflösung, mit hoher optischer Auflösung, kann in den Mikrometerbereich kommen, also Tausendstel von Millimeterbereich kommen und kann dann sehen, wie das Gedächtnis aussieht. Und das kann man direkt im Mikroskop sehen. Und dabei spielt sie insofern mit, als sie in diesem nicht gerade sehr sympathischen Zustand für sie, nämlich eingeklemmt zu sein, lernt, zum Beispiel einen Duft lernt oder einen visuellen Reiz lernt. Und nachher, wenn sie ihn gelernt hat, kann man sie fragen, kannst du dich erinnern? Wie sieht dein Gedächtnis aus? Welche Verschaltungen haben sich verändert? Und darum geht es dann,
das, wenn man als Neurobiologe das guckt man sich dann tatsächlich auf dem Bild an.
Also genau.
Was hat sich verändert? Das könnte, könnte man dann darauf sehen. Wir haben in unserem Gedanken mit drin stehen, wenn wir wüssten, wie intelligent Bienen sind, würden wir es uns mit den Bienen nicht verscherzen sollen. Dann kommen wir mal auf den Verscherzen-Part.
Ja.
Also ich hatte es anfangs gesagt, es gibt immer wieder Mahnungen. Es gibt mittlerweile in Pflanzenzentren extra Schilder, wo drauf steht, hiermit können Sie Bienen anlocken. Das ist, darüber freuen sich die Bienen, bitte schön, nehmen Sie diese oder jene Pflanze. Es gibt auf der anderen Seite die Apokalyptiker, die sagen, wenn wir keine Bienen mehr haben, sind wir in 3 Jahren tot. Wie schlecht geht es denn, wenn wir jetzt uns mal auf Deutschland erstmal begrenzen, weil das ist der Bereich, wo wir Einfluss hätten, wie schlecht geht es der Biene, geht es den Bienenvölkern in Deutschland?
Nun, es geht ihnen in der Tat sehr schlecht und insbesondere, weil wir eben eine Art von Landwirtschaft betreiben, bei denen sehr viele Gehirndrogen eingesetzt werden, die die Insekten, die als Schädlinge auftreten können, eben entsprechend in Schach halten sollen. Und das ist die Folge einer besonderen Form von Landwirtschaft, die als besonders produktiv betrachtet wird, was ich in Frage stelle, und die über Monokulturen einen großen Durchsatz und Ernteertrag bringen soll. Aber wenn man Monokulturen verwendet, dann hat man das Risiko, dass man eben die Schädlinge anreichert. Und weil die Schädlinge dann wieder bekämpft werden müssen, muss man die Gifte einsetzen. Und diese Gifte sind nun mal nicht spezifisch für den Schädling als Art, sondern sie sind schädlich, weil das ein Insekt ist oder es ist ein Pilz oder es ist irgendein ein Bakterium oder ein Virus. Und dann kann man natürlich unterschiedliche Gifte machen, aber die sind dann eben für alle Insekten gefährlich. Und die Bienen nehmen sie ja auf, insbesondere solche, die als besonderen Durchbruch erachtet worden sind, die Neonicotinoide, die sozusagen systemische Gifte sind, die in den Pflanzen überall vorhanden sind, im Nektar vorhanden sind, im Pollen vorhanden sind, in den Tröpfchen, die die Pflanzen abscheiden, die die Bienen auch aufnehmen. Und dieses bedeutet natürlich, dass die Biene in dieser massiven Weise gefährdet ist. Nun, ihre Intelligenz wird damit natürlich auch gefährdet, denn das sind Gehirndrogen. Und in der Tat geht es ja dabei nicht nur um das Töten, sondern es geht auch um das Schädigen. Also man kann zum Beispiel eine Substanz verwenden, das ist sogenannte Thiacloprid, was das vierte was ist, was auf der europäischen Ebene verboten worden ist, jetzt als letztes in der Reihe. Und dieses Thiacloprid, das muss in der Tat von den Bienen mit einer sehr hohen Menge aufgenommen werden, damit sie daran sterben. Und man weiß auch, warum das so ist. Aber Der Schutzmechanismus setzt erst bei hohen Konzentrationen ein, aber der Schädigungsvorgang, der das Gehirn beschädigt, dass sie nicht mehr lernen können, dass sie nicht mehr navigieren können, dass sie nicht mehr soziale Tanzkommunikation machen können, der setzt bei sehr niedrigen Konzentrationen schon ein und sehr niedrigen Mengen, die die Bienen aufnimmt.
Aber hieß das denn, wenn man den Stoff, dieses...
Neonicotinoide, ja.
Also wenn man diesen Stoff bannen würde... Dann wäre der ganzen Sache schon geholfen.
Nun, das ist keine wirkliche Option, zu sagen, wir könnten sie einfach alle verbieten. Denn natürlich haben wir, seit der Mensch Landwirtschaft betreibt, 10.000 Jahre oder so, haben wir das Problem, dass wir Konkurrenten haben mit unseren Nahrungsmitteln, die wir herstellen als Bauer. Und nun, das muss in irgendeiner Weise sollen geregelt werden. Die Schädlinge sollen möglichst also nicht überhand nehmen, aber sie sollen auch nicht mit einer Giftkeule so zertrümmert werden, dass gar nichts mehr davon von anderen übrig bleibt, den nützlichen Insekten übrig bleibt. Und dabei gibt es natürlich erst einmal traditionelle Methoden. Mhm. Die Fruchtfolge ist eine ganz wichtige. Das gemeinsame Pflanzen von sich gegenseitig schützenden Pflanzen ist eine andere. Also es gibt sehr gute bäuerliche Traditionen. Und dann wird behauptet, das ginge nicht mehr in der hochintensiven Landwirtschaft. Das glaube ich nicht. Das ginge sehr wohl. Und wir brauchen auch nicht das Argument ernst nehmen, dass nur unter solchen Bedingungen, wo die Chemiekeule eingesetzt wird, und die nützlichen Insekten in der gleichen Weise geschädigt werden, dass nur unter solchen Bedingungen die Welt ernährt werden kann. Das ist nicht zutreffend. Aber das ist ein eigenes Gebiet, müssen wir eine eigene Sendung darüber machen. Aber es zusammengefasst kann man sagen, die Bienen teilen uns mit, dass es ihnen schlecht geht. Einmal, indem sie tatsächlich auch vernichtet werden, daran sterben, und das ist tatsächlich immer wieder der Fall, aber auch dadurch, dass sie in ihren intelligenten Leistungen ihres Gehirns beeinträchtigt sind. Sie finden nicht mehr nach Hause zurück. Mhm. Sie tanzen nicht mehr. Oder sie tanzen nicht mehr sozusagen informativ. Und das ist etwas, was ich auch für sozusagen einen gefährlichen Gedanken bezeichnen würde. Denn wir haben da plötzlich einen Verbündeten, der die genaue Kenntnis hat, also sozusagen erlebt, weil er dem ausgesetzt ist, von der Giftladung in der Umwelt.
Mhm. Aber da sind Sie jetzt von alleine zu einem Punkt hingekommen, wo ich sowieso hin wollte, weil wir haben auseinandergehalten das genetische Programm, das angeborene Verhalten der Biene. Sie haben erklärt, was das mit Intelligenz, mit Erlernen und Voneinanderlernen zu tun hat. Der mitunter sehr romantisiert erscheinende Begriff ist sowas wie ein Bienenbewusstsein. Muss man nicht sagen, ist es zwangsläufig, wenn die voneinander lernen, wenn die Sachen auch nach außen signalisieren, dann müsste man beinahe sagen, es ist nicht unser Bewusstsein, aber es ist eine Art von Bewusstsein.
Ja, die kritische Frage ist dabei, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe mit dem Erwarten. Haben Bienen Erwartungen und entscheiden sie aufgrund von Erwartungen? Also wir müssten in der Lage sein, uns das, was wir unter dem Begriff Erwartung meinen, nicht im Zusammenhang eines Menschenbewusstseins vorzustellen, sondern dass es sozusagen Handlungsoptionen gibt, die im Gehirn aktiv werden können und die aus zwei unterschiedlichen Erinnerungen kommen und die Biene jetzt aufgrund ihrer eigenen Motivation oder der des ganzen Volks, das ist ja übertragen auch auf ihre eigene Motivation, entscheidet die eine oder die andere von den möglichen Verhaltensweisen. Und diese Sorte von Erwartung und Entscheidung, darüber verfügt die Biene, ohne dass sie ein Bewusstsein hat.
Also sie hat es nicht.
Sie hat es natürlich nicht, wenn wir unter Bewusstsein etwas verstehen, bei dem das Tier sich selbst als Ich erkennt und dabei eine eigene Wahrnehmungs- oder Operationsebene des Gehirns hat, bei der diese Vergleiche von Gedächtnisinhalten sozusagen nochmal betrachtet werden
können. Also ganz und gar grässlich unwissenschaftlich gesprochen, Herr Professor Manster, als Sie diese dreiwöchige Phase mit der einen einzelnen farblich markierten Biene hatten, das heißt, da ist nicht davon auszugehen, dass die Biene sich dachte, ah, da ist der nette Herr Professor Manstel, bei dem habe ich es gut, da ist alles voll mit Zuckerlösung, prima Kerl, ich werde mal wieder dahin fliegen. Das ist Quatsch.
Das ist Quatsch. Also es geht darum zu sagen, die Biene macht Entscheidungen, sie kommt da zum Beispiel immer wieder zurück und die folgt ganz bestimmten einfachen Regeln. Nämlich, mach das, was für dich effizient ist. Und da die Zuckerlösung angeboten wird, fliegt sie dahin zurück und es gibt nichts anderes, also fliegt sie dahin zurück. Die Welt ist aber nicht so einfach wie mein Experiment. Die Welt ist komplizierter. Es könnte zum Beispiel mehrere Optionen geben. Die Biene hat früher mal gelernt, dass im Norden in 500 Meter eine schöne Nahrungsquelle ist. Und dann tanzt eine andere Biene und sie wird auf eine andere Stelle hingelenkt. Jetzt hat sie sozusagen mindestens zwei, möglicherweise hat sie mehrere Gedächtnisse von früheren Ereignissen, wo sie erfolgreich gesammelt hat. Und jetzt ist doch das Problem für die Biene, ob sie jetzt ein Ich hat oder nicht, aber für dieses Individuum besteht das Problem, was soll ich denn als nächstes tun? Und dabei arbeiten sozusagen in ihrem Gehirn sicherlich relativ einfache Regeln. Mach das, was du als effektivstes, am wenigsten riskantes und als schnellstes und als sicherstes zuordnest. Wie stark ist das Gedächtnis dafür? Und nehmt sozusagen das starke Gedächtnis. Nun kann das so führen, dass sie, weil sie sehr häufig dort war und nicht auf der Stelle, wo die Tänzerin ist, dass sie dorthin zurückfliegt, aber da gibt es nichts mehr. Und jetzt macht sie in der Tat was Intelligentes. Sie hat dieses Gedächtnis noch von dieser Tanzinformation und fliegt nicht nach Hause, um dorthin zu fliegen und nochmal die Tänzerin zu beobachten, sondern sie fliegt direkt dort auf diese Stelle. Sie kann also tatsächlich metrisch navigieren. Sie hat eine kognitive Karte, hat eine Landkarte im Kopf und diese Landkarte zeigt ihr die geometrischen Beziehungen zwischen den Orten, die sie in ihrem Gedächtnis hat. Dazu gehören auch Orte, die sie nie erlebt hat selbst, sondern nur im Tanz erfahren hat, also über den Vektor, der mitgeteilt wird. Und das kann sie miteinander vergleichen. Und ein Vergleich macht ja nur Sinn, wenn man dann Entscheidungen treffen kann. Und sie trifft diese Entscheidungen. Also würde man sagen, was wir meinen, das Entscheiden zwischen Optionen, zwischen möglichen Verhaltensweisen, ist ein Vorgang, der nicht Bewusstsein notwendig macht. Es muss nicht noch eine dritte Ebene, der da drauf schaut, sondern die ist intrinsisch. Das ist ein Bienenbewusstsein, meinetwegen. Aber ich würde den Begriff lieber nicht verwenden, weil er sehr, sehr schnell falsch sein kann. Und daher würde ich sagen, es ist ein Vorgang, bei dem eine Entscheidung getroffen wird. Und diese Entscheidung beruht auf bewerteten Erwartungen.
Herr Professor Dr. Randolf Menzel hat sich mit unserem gefährlichen Gedanken beschäftigt. Wenn wir wüssten, wie intelligent Sie sind, würden wir es uns mit den Bienen nicht verscherzen wollen. Ich danke Ihnen, Herr Professor Menzel, für Ihre Zeit. Dankeschön.
Dankeschön.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.